Ich darf Sie jetzt ganz herzlich begrüßen zum Einkehrtag. Wir übertragen live aus dem Kapuzinerkloster in Hartberg zum Thema Neuevangelisation, Umsetzung in die Praxis mit Pater Johannes Salava, Pfarrer Johann Schuster und Dr. Reinhard Pichler. Vor Ort ist noch Lobpreis und wir steigen sofort ein in Hartberg.
So beginnen wir diesen Einkehrtag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich darf alle in Vertretung von Pater Johannes herzlich hier in unserem Kapuzinerkloster begrüßen, aber auch die Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Maria, die mit uns verbunden sind diesen Tag, einen herzlichen Gruß, dass sie mit uns beten, mit uns glauben und mit uns Zeugnis geben. Vor allem darf ich unseren Referenten begrüßen, Pater Dr. Reinhard Pichler. Er ist Psychotherapeut und Theologe und er wird uns einführen in das Thema Evangelisation, Neuevangelisation, Umsetzung und die Praxis. Es wird darum gehen, um die Hindernisse aufzuzeigen und positive, praktische Wege aufzuzeigen. Und bevor wir beginnen, darf ich alle noch mit der Reliquie des heiligen Johannes Paul II. Segnen.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hartberger aus der Umgebung von Hartberg, von nah und fern, und liebe Hörerinnen von Radio Maria und liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir gemeinsam jetzt auch hier einen Einkehrtag haben, wo Jesus viel für uns vorbereitet hat. Und wenn Sie das Bild ansehen, Sie alle kennen es aus der Sixtinischen Kapelle, die Hand von Gott Vater, der die Hand ausstreckt zu Adam. Und Adam, gerade vom Schlaf erwacht, hält nur seinen Zeigefinger hin. Und auch Gott Vater hält nur so seinen Zeigefinger hin. Und die beiden berühren sich nicht. Aber fast. Und das, denke ich, ist ein Sinnbild für die Evangelisation und für die Hindernisse der Evangelisation. Und im Lauf der Geschichte sieht man, ist jetzt bei der Renovierung zugemacht worden, aber das Bild stammt noch vor der Renovierung von der Sixtinischen Kapelle, man sieht diesen riesigen Riss. Und der Riss zieht sich eigentlich da ein bisschen weiter und trennt eigentlich nochmal mehr die Hand von Gott Vater und von Adam. Und Adam sind wir, Adam ist der Mensch. Und es ist eine der Uraufgaben der Evangelisation, dass wir Menschen die Hand von Gott Vater berühren, weil Gott Vater reicht uns die Hand. Und je mehr wir zupacken, desto mehr stehen wir in seinem Dienst, desto mehr sind wir auch ergriffen von Gott Vater. Und deshalb bringe ich jetzt heute einen Vortrag über Evangelisation, nicht für die Priester, die ganz stark in der Evangelisation stehen, oder nicht für Missionare, die sich mit Leib und Leben eingesetzt haben für die Evangelisation. Ich habe vorgestern einen Vortrag von Pater Lepsley gehört. Das wird Ihnen wahrscheinlich kaum etwas sagen. Ja? Pater Michael Lepsley ist ein südafrikanischer Missionar, der beide Hände verloren hat bei einem Attentat von der Apartheid, also dieser war im Apartheidskampf und hat ein Auge verloren und beide Hände, ja. Und der strahlt so voller Liebe, wenn der spricht über die Versöhnung und über die Menschen, dass der Frieden über allem steht, Und es war ganz ein beeindruckender Vortrag, mit was für einer Güte und mit was für einer Versöhntheit er dasteht. Also die Arme sind bis daher weggerissen und er hat nur so zwei Enterhaken. Also es schaut furchtbar arg aus wie ein Pirat. Und auch mit dem Aug, das die ganze Augenhöhle auch weggerissen hat. Aber der ist komplett voller Liebe und der ist so ein starker Verkündiger. Also zu diesen Menschen, die so stark in der Evangelisation sind, dass sie ihr ganzes Leben einsetzen mit Leib und Leben, Händen und Augen, zu diesen Menschen spreche ich heute nicht, sondern ich spreche zu uns, weil wir sind alle quasi Otto Normalverbraucher und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten, es geht um die Evangelisation für Normalsterbliche heute. Und deshalb sind wir noch nicht ganz, wir haben noch nicht ganz die Hand des Vaters ergriffen. Ja? Wir nähern uns erst an und wir sprechen schon hin und wieder über Gott und wir sind schon von Gott ergriffen und wir lieben auch Gott und wir sind, denke ich, auch alle schon auch im geistlichen Leben weit fortgeschritten. Ja? Aber wie sehr brennen wir, ja? Und wie sehr lassen wir uns brennen? Also jeder ist berufen, dort, wo er steht, Zeuge zu sein, mit seiner Möglichkeit. Und da ist es ganz wichtig, authentisch Zeuge zu sein, so wie ich eben bin, dass ich nicht mich mehr verkaufe, als ich bin, dass ich nicht mehr tue, als ich bin, wenn ich merke, ich habe selber noch Glaubensschwierigkeiten oder ich bin selber noch am Weg, dann ist es gut, das zu sagen und zu sagen, ja, ich habe es nicht Gott in der Westentasche, ja, Gott sei Dank nicht, aber ich suche ihn und das ist das Zeugnis. Während wenn ich mir denke, in meinem Herzen, boah, ich habe so viele Zweifel und ich bin so ein Sünder, aber ich verkündige Jesus und sage, nein, ich sage ganz was anderes, als was ich im Herzen empfinde, dann wäre es nicht echt. Und das würden die Menschen auch merken. Und ich habe einmal bei einer Straßenevangelisation mitgemacht und da war ein ganz Begeisterter, ja, der hat gesagt, seit wir Jesus kennen, haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Und dann ist eine Frau vorbeigekommen und hat gesagt, na super. Und also die hat gemerkt, das ist nicht authentisch, ja. Und die hat das dann auch gemerkt und hat dann gesagt, ja stimmt, ich muss mich korrigieren, wir haben schon noch Probleme, aber die wir haben, die lösen wir mit Jesus. Und das war dann wieder authentisch, ja. Also es geht immer auch darum, zu sagen, was ist es? Was ist wirklich, was kann ich verkündigen? Was kann ich auch ehrlich verkündigen? Also nicht jeder ist berufen, jetzt ausschließlich zu evangelisieren. Wie ein Pater Michael Lapsley zum Beispiel. Alles, was wir für Jesus tun, fließt heraus aus der Beziehung mit Jesus. Wenn wir eine enge Beziehung zu Jesus haben, wenn wir im tiefen Kontakt mit Jesus stehen, im Gebet, dann, wovon das Herz voll ist, davon wird dann auch der Mund übergehen. Das ist der Kern von Evangelisation, denke ich. Und alles, was wir im Reich Gottes tun, sollte auch frei von Leistung sein. Also es geht nicht darum, dass wir am Abend, heute Abend sagen, der Pfarrer Johann Schuster oder ich, also wir haben heute 28 Menschen total bekehrt. Das ist nicht in den Augen Gottes ein Maß. Ja? Bei manchen Christen und vor allem bei manchen Freikirchen muss man schon sagen, da ist es so ein Maß. Ja? Aber das ist, ich denke nicht, dass das Maß Gottes ist. Ja? Also Gott bietet an, er zwingt ja zu nichts. Ja? Er bringt ja niemanden jetzt in die Bredouille, dass er, wenn er jetzt dann nicht jetzt einen Glaubensschritt weiter ist, dass er deshalb ein schlechter Mensch ist oder nicht in den Himmel kommt oder was immer. Ja, Jesus bietet an, wie diese Hand des Vaters. Ja, der ergreift nicht brutal nach uns und zieht uns rüber, sondern die Freiheit ist die Eigenschaft, die uns Gott am ähnlichsten macht. Und wir können freiwillig auch ihm die Hand hinstrecken und er uns und dann können wir es beide freiwillig ergreifen. Gott wird es tun, hat er uns zugesagt. Ja. Und an uns liegt es, ob wir ihm den kleinen Finger geben oder zwei oder drei oder die ganze Hand oder uns ganz mit Haut und Haaren. Das liegt an unserer Freiheit. So groß hat uns Gott gemacht, uns Menschen, dass wir uns auch sogar gegen Gott entscheiden können. Also, wir leben in einer Kultur, in der es viele Tabus gibt und über Tod, über Geld, über das Intimleben und zunehmend auch über Gott spricht man nicht. Und das ist schon ein massives Hindernis, weil es ist nicht opportun, in der U-Bahn oder im Zug oder im Bus oder beim Supermarkt, bei der Kasse, wenn sie stehen, ja, zu sagen, und wie geht's Ihnen mit Gott? Ja? Das fragt man nicht, ja? Oder selten. Da muss man schon eher mutig sein. Und oft kriegt man dann auch keine gescheite Antwort. Warum sind diese Tabus auch nicht immer schlecht? Warum ist ein Tabu was Gutes? Weil es einen besonderen Schutz bedarf. Gott ist was Heiliges. Das Intimleben ist was Besonderes. Ja? Der Tod ist was Einmaliges. Und Geld ist wichtig. Und deshalb wird man das nicht so laut vor sich her posaunen. In einer Gesellschaft, und da spreche ich jetzt Amerika an, wo man sagt, wie viel man verdient und wo man stolz ist, dass man reich ist und so, ja, das wird eben zunehmend auch dann eine schamlose Gesellschaft. Ich werde dann auf die Scham danach noch eingehen, als ein wichtiges Hindernis für die Evangelisation. Aber zuvor noch, die Menschenfurcht, die Angst, die stellt oft eine Falle, und wenn wir bei dem Herrn vertrauen, dann sind wir in Sicherheit. Also das werde ich jetzt noch genauer ausfalten. Und zwar, es gibt persönliche Hindernisse in unserem Leben, dass wir nicht zu uns kommen, nicht zum anderen kommen, nicht zu Gott kommen und damit auch nicht zur Evangelisation kommen. Das sind so, Sie sehen da so eine Pyramide, wo unten in der Basis der Pyramide, also im untersten Teil der Pyramide, sind die Ängste. Menschenfurcht, aber auch andere Ängste vor anderen oder vor anderen Dingen. Auch Angst vor Gott, auch Angst, reden zu müssen vor anderen oder was auch immer, ja. Gott zu bekennen, Gott zu bezeugen. Und diese Ängste kommen vor allem aus einer Enge heraus, ja. Wir lassen uns viele, viele Ängste einreden ich springe da gleich jetzt daher. Die Angst führt mehr und mehr in eine Enge. Und wenn ich der Angst nachgebe, dann wird die Angst immer noch größer und es wird noch enger. Es wird immer unser Raum, den wir gestalten können, wird immer enger. Und die Angst nimmt mir was von der Weite. Und ich bin ein Kind des höchsten Gottes und bin nicht eingeschränkt. Wenn ich mir das bewusst mache, dann erobere ich ein Stück Enge wieder in eine Weite zurück. Je mehr Angst ich habe und je mehr ich mich verkrieche und zurückziehe und mich immer mehr entferne, irgendwann bin ich so im Eck, dass ich mich gar nichts mehr zu tun traue. Und das einzige Mittel gegen die Angst ist, der Angst entgegenzutreten, ja sogar durch die Angst hindurchzugehen. Und deshalb hilft oft Gebet gegen die Angst nur insofern, dass ich den Mut von Gott bekomme, durchzugehen durch die Angst. Aber es ist ein Phänomen, dass wenn ich Panikattacken habe oder wenn ich Phobien habe, das sind zum Beispiel von einer Spinne panische Angst, ja. Also ich schreie da wie verrückt und glaube, ich werde jetzt umgebracht von der Spinne, die eigentlich mehr vor mir Angst hat. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind so klein und da ist so ein Riesentrum, das sich bewegt, ja. Hat die Spinne sicher mehr Angst als Sie. Aber das können Sie dann nachher, wenn Sie eine Spinnenphobie haben, überhaupt nicht wahrnehmen, ja. Für Sie ist die Spinne riesig und total gefährlich und Sie kriegen da Atemnot und alle Zustände. Das heißt, Gott hilft da interessanterweise nicht, sondern er sagt, ich helfe dir nur, dass du die Kraft hast, selber durchzugehen. Das ist bei einigen von unseren Aufgaben, wo es Hindernisse in unserem Leben gibt, so, dass wir nicht jetzt das an Gott abgeben können und sagen, reparier du das für mich, weil ich will mich da nicht kümmern um Spinnen, ich finde Spinnen grausig. Mach du das für mich? Nein, sondern er sagt, ich helfe dir, dass du es selber tust. Und ich helfe, dass du jetzt die Spinne anschaust und dir denkst, na gut, so gefährlich ist die auch nicht, ja. Und in Europa gibt's fast keine giftigen Spinnen, nur zwei oder drei Arten. Aber die sind auch sehr, sehr selten. Und nicht einmal die Vogelspinne ist giftig. Die schaut nur grausig aus, weil sie so Haare hat, ja. Aber Man kann die Vogelspinne in die Hand nehmen. Das müssen wir jetzt nicht alle üben, ja. Ich habe auch keine mitgebracht. Aber es ist auf jeden Fall so, es liegt an uns, dass wir durch die Angst durchgehen. Und wenn ich eine Spinnenphobie habe, dann ist es wichtig, dass ich mich mit Spinnen auseinandersetze, dass ich mir ein Spinnenbuch kaufe, dass ich über Spinnen viel weiß, dass ich, wenn ich Spinnen zu Hause entdecke, das gemeinsam mit einem Menschen meines Vertrauens, mit meinem Mann oder meiner Frau oder, keine Ahnung, mit dem Polizisten oder mit der Feuerwehr gemeinsam bespreche und wir das dann gemeinsam lösen, das Problem. Ja? Aber nicht die Polizei löst für mich oder die Feuerwehr, die ich dann rufe, sondern ich trage die Spinne raus oder ich bringe sie um, ja? Was natürlich nicht im Sinn des heiligen Franz ist, der hier über uns wacht. Und daher mir ist der heilige Franz auch ganz besonders wichtig, deshalb ist es gut mit allen umzugehen, die Gott geschaffen hat. Auch mit der Natur, auch mit den Tieren und auch mit den Bäumen, mit allem. Ja? Weil, wenn wir mit der Natur gut umgehen, geht die Natur mit uns gut um. Und dann ist auch eine Änderung des Klimawandels möglich, sage ich ganz bewusst. Weil Gott will, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Gott will, dass wir seine Hand ergreifen und dass wir die Hindernisse überwinden. Und wenn wir in der Distanz von Gott sind, kann er nicht so gut durch uns und mit uns wirken und kann uns auch nicht das Werkzeug gebrauchen. Also, nochmal zusammengefasst, ganz kurz, die Angst geht dadurch weg, dass man das Gegenteil tut von dem, was man jetzt da intuitiv tun will. Und hier steht eben, dass man im gegenteiligen Geist handelt. Weil meistens ist die Angst etwas, was mich wegführt von Gott. Gibt aber auch spezielle Formen von Frömmigkeit, so eine Überfrömmigkeit, wo ich Angst habe, um Gottes Willen, jetzt habe ich zu schlecht gebetet und den Kopf zu wenig schief gehalten und zu wenig tief mich verneigt und zu wenig lang gekniet und zu wenig ehrfürchtig die Kommunion empfangen. Also diese Überfrömmigkeit ist dann auch eine Angst. Und da führt mich dann der Böse in eine Übertreibung und durch diese Übertreibung komme ich dann auch weg von Gott, weil ich in einen Skrupel hineinkomme. Und das heißt, deshalb brauche ich den gegenteiligen Geist, den Geist der Freiheit. Der ist wieder der Geist Gottes. Und der führt mich dann hinein, danke, dass es in Ordnung ist, wenn ich den Kopf nur halb schief halte. Und dass es in Ordnung ist, wenn ich so, wie ich jetzt das zusammenbringe, Knie. Und wenn mir die Knie wehtun, dann darf ich aufstehen. Aber als das Zeichen der Hingabe ist auch gut, sich wieder hinzuknien. Und wenn ich gar nicht mehr knien kann, dann knie ich im Herzen. Sind Sie schon mal im Herzen gekniet? Sie können im Bett liegen, herrlich, ganz gemütlich im Bett, aber Sie knien im Herzen intensivst. Ja? Sie liegen im Bett und beten so intensiv, ja, wie wenn Sie direkt vor Gott stehen. Ja? Also das heißt, da auch eine Freiheit sich schenken lassen. Heißt aber jetzt nicht, sich immer nur gemütlich zu machen und zu sagen, ah, wunderbar, ich lege mich nur noch in den Lehmstuhl, bitte hier den Cocktail und hier die Süßigkeiten und das ist meine Form von Gebet. Ja? Also Sie spüren, das ist auch nicht das Richtige. Da gehen Sie nicht durch einen Prozess, da machen Sie sich's leicht. Also von leicht machen ist keine Rede, sondern es geht immer um die Ganzhingabe. Also immer einen Schritt weiter erobern. Das ist der Punkt in der untersten Basispyramide bei den Ängsten. Ein zweites persönliches Hindernis, warum die Evangelisation oft schwierig ist oder nicht fruchtbar ist, ist ein zu geringes Wissen über Gott. Das trifft euch nicht zu, weil ihr seid alle ganz aufmerksam und seid schon oft hier gewesen und ihr bemüht euch wirklich viel zu lernen und zu wissen und euch fortzubilden. Auch die Radio Maria Hörer sind ganz wissbegierig und die sind schon Vollprofis. Also die kann man schon komplett rausschicken in die zu den Muslimen und da geht's dann darum, dass sie in einfachen Worten das, was sie verstanden haben, über Gott erzählen. Sie müssen nicht den Katechismus auswendig können. Sie müssen nicht Theologie studiert haben und auf jede Frage eine Antwort wissen. Aber wenn natürlich solche Keulenschläge kommen, die halt dann oft gerne kommen bei Menschen, die halt nicht an Gott glauben wollen oder die Kirche, die auch ein Ressentiment gegen die Kirche haben, dann kommen die klassischen Dinge, ja. Also Die Mutter Gottes ist ja auch eine Göttin, ja? Also ihr habt ja einen Vielgottglauben, oder die Muslime sagen eben, ihr habt keinen Eingottglauben, wir schon, wir glauben nur an Allah, aber ihr glaubt ja an drei Götter, das ist ja ein Wahnsinn, ja? Und oder die Eucharistie betet sie an, ihr betet ein Stück Brot an, es ist ein Götzendienst und so, also sind dann schon harte Geschichten bis hin zu den Kreuzzügen und wie furchtbar die Kirche ist und wie furchtbar das Papsttum ist und die reiche Kirche und der arme Jesus. Und die Gewalt, ja, und die Macht, während die Gewaltlosigkeit Jesu entgegensteht. Also da kommen wir dann schon in Schwierigkeiten. Und da ist es dann schon ganz gut, wenn wir ein gewisses Wissen haben zu all diesen Fragen. Aber Sie brauchen jetzt auch nicht 20 Bücher über den Kreuzzug gelesen haben und Detailwissen zu haben. Das ist unnötig, ja. Sondern der Heilige Geist gibt Ihnen dann ohnehin das ein, was Sie brauchen. Und das kann sein, dass Sie dann ganz kurz und prägnant sagen, die Kreuzzüge sind schon lang her und jetzt geht es darum, um deine Beziehung zu Jesus. Also das heißt, Sie führen wieder weg von diesen äußeren Dingen, weil es sind ja äußere vorgeschobene Argumente, die der Böse benutzt, damit er einen Grund hat zu sagen, haha, ich muss mich nicht beschäftigen damit. Aber wenn Sie quasi den Bösen umschiffen und von der Hintertür kommen und sagen, na und wie schaut's mit dir aus? Dann merkt er, schon wieder, ja, jetzt muss ich schon wieder mich ansprechen lassen und muss auch über mich nachdenken. Was ist jetzt wirklich für mich? Ja? Unabhängig von den Kreuzzügen und was andere auch Menschen in der Kirche falsch gemacht haben. Es geht ja darum, wie wirkt Jesus in meinem Leben und wie stehe ich dann vor Gott da, wenn ich vor ihn als Richter hinkomme. Also sich nicht vorschnell abschrecken lassen, und das zu wenige Wissen ist oft eine Abschreckung, dass ich mir denke, oi, da geht nichts, da träume ich nichts und lassen wir es lieber. Wäre schade. Ganz ein großer Punkt, und Sie sehen, wir kommen immer weiter rauf, ist der Kleinglaube. Der Kleinglaube ist oft der Hauptgrund, warum Evangelisation nicht funktioniert. Und der Kleinglaube heißt, dass ich dem Wort Gottes nicht traue. Und wenn ich dem Wort Gottes nicht traue, darauf reagiert Gott sehr verletzt. Weil er hat uns sein, also er reagiert jetzt nicht narzisstisch gekränkt, ja, das wäre jetzt ein Missverständnis für alle, die mich schon öfter gehört haben, da könnte es mitschwingen, das ist überhaupt nicht gemeint, sondern Gott hat uns alles hinterlassen, was er, also sein ganzes Herz hinterlassen. In der Bibel steht alles drinnen, was wir brauchen, nicht um heilig zu werden, sondern um die ganze Welt zu retten und zu bekehren und bis in die Ewigkeit hineinzuschauen, ja. Also das ist das kostbarste Buch, das es auf Erden jemals gegeben hat, geben wird. Und das haben wir als Schatz bekommen, ja. Und wenn wir seinem Wort nicht trauen, wenn wir anfangen zum Herumdiskutieren und zum Herumdeuten und, na, das war nicht so und das war anders und das muss man anders auslegen und eigentlich das ist nicht so gemeint und so weiter, ja. Also ich möchte jetzt keine fundamentalistische Bibelauslegung das Wort reden, dass wir alles eins zu eins wörtlich nehmen oder buchstäblich, ja. Wir müssen es wörtlich nehmen, aber nicht buchstäblich. Und es gibt Gott sei Dank auch heute im Unterschied zum Koran eine Interpretation der Heiligen Schrift. Das ist auch alles gut und richtig und wichtig. Während im Koran muss man ja alles ganz genau so nehmen, wie es steht, und darf man überhaupt nichts verändern, ja. Im Koran kommt auch das Wort Liebe kein einziges Mal vor. Und es muss nur arabisch sein, weil sonst ist es nicht authentisch und so. Und das ist bei uns ohnehin alles schon viel, viel einfacher, dass wir viel mehr auch im Heiligen Geist auch verstehen dürfen, was Jesus gemeint hat. Aber das, worum es hier geht, ist, dass ich wirklich dem Wort Gottes vertraue, dass es Wort Gottes ist. Ja, das ist kein Menschenwort. Das hat eine Kraft. Also Gott spricht mich im Wort Gottes selbst an. Und prüfen Sie sich, wie oft lesen Sie in der Bibel? Wie ehrfürchtig nehmen Sie die Bibel in die Hand? Küssen Sie die Bibel? Sie küssen damit Jesus? Und haben Sie sich einfach zu eigen gemacht, jeden Tag ein Wort aus der Schrift in Ihren Alltag mitzunehmen? Also wenn Sie täglich in die Messe gehen, dann haben Sie eh jeden Tag ein Wort der Schrift. Aber nehmen Sie es mit in den Tag. Oder, das kann ich gern zur Verfügung stellen, man kann das Neue Testament in einem Jahr durchlesen. Da ist vom 1. Jänner angefangen, Matthäus 1 bis Offenbarung 22, 31. Dezember geht das einfach durch. Ja? Und das ist jeden Tag ein, zwei Kapitel. Und wenn man sich diesen Zettel nimmt, den kann ich gerne also hier lassen. Oder auch bei Radio Maria kann man das auch gern bestellen. Kann man jeden Tag ein oder zwei Kapiteln aus dem Neuen Testament lesen. Und so lebt man mit dem Wort Gottes. Und das ist eigentlich die Basis. Wenn ich einen Kleinglauben habe und nicht dem Wort Gottes vertraue und nicht dem Wort Gottes alle Macht und Ehre gebe, weil das Wort Gottes, da spricht Gott heute noch immer zu uns im Heiligen Geist. Es ist nicht ein altes Buch, was ich eh nicht verstehe. Sondern je tiefer ich mich reinlasse, desto mehr wird es mir auch aufgehen und geschenkt werden, was Jesus damit sagen will. Ja? Und ich darf es interpretieren, ich darf es in die heutige Zeit umlegen, ich darf schauen, was heißt es für mich. Und Gott selber, der Heilige Geist selber, wird mich einführen in das Wort Gottes. Ja, wenn ich jetzt dagegen Gott hadere, weil ich mir denke, ne, das Wort Gottes wirkt eh nicht und das verstehe ich eh nicht und so, dann ist das wie ein Glaubensabfall von Gott. Das heißt, wenn mein Verhältnis bestimmt ist von dem Trauen auf Gott, dann ist es ganz was anderes, als wenn ich seiner Verheißung eh nicht glaube. Also es ist sogar so stark, wer auf Gottes Verheißung, und das in der Bibel sind alle Verheißungen, in der Bibel sind alle Prophetien, in der Bibel ist alle Weisheit und Erkenntnis, alle. Da kann ich keinen höheren Superlativ mehr verwenden. Das ist das absolut gültige, ewige Wort Gottes. Und wer auf diese Verheißung, auf diese Bibel vertraut, auf den ruht die Heilsgeschichte. Was heißt das? Das ist ein starkes Wort. Das heißt, wir sind Miterlöser. So wie die Mutter Gottes Miterlöserin ist und wie Jesus uns erlöst hat, sind wir auch dazu berufen, auch heute im Reich Gottes mitzuhelfen und so die Menschheit mit zu erlösen. Warum? Weil die Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt und wartet auf das Erscheinen Gottes. Gott ist ja noch nicht wiedergekommen, ja, auf den Wolken. Und deshalb sind wir immer noch aufgerufen, viele Menschen zu Gott zu bringen, zu bekehren, zu Jesus, zu Gott Vater, zum Heiligen Geist oder Dreifaltigkeit, mit Hilfe der Mutter Gottes, mit Hilfe von den Heiligen, mit Hilfe von den Engeln, ja, auch mit der Kraft des Wortes Gottes, damit alle und alles Jesus zu Füßen gelegt wird, damit Jesus alle heimholen kann in die ewige Herrlichkeit, damit alle bei ihm sein können. Weil eigentlich dürfte ich ja gar nicht ruhig schlafen, wenn ich weiß, da gibt es sicher noch ganz viele, die unerlöst sterben heute Nacht. Ich schlafe trotzdem ruhig, weil ich übergebe es dann Gott und ich sage, Mutter Gottes, du musst dich darum kümmern, ja, um den Sterbenden, der heute in schwerer Todsünde sterben wird. Ja. Aber eigentlich müsste ich die ganze Nacht durchbeten. Nämlich wirklich, weil es ja ernst, weil der hat das ewige Heil verloren. Und das halte ich natürlich jetzt nicht aus, weil dann wäre ich ein Vollkraftmissionar, wie der Pater Michael Lepsley, aber das, was ich kann, tue ich. Und wenn jeder das, was er kann, tut, dann werden wir wirklich die Heilsgeschichte auch mitwirken, an der Heilsgeschichte heute mitwirken. Wir sind eben Mitarbeiter im Reich Gottes. Und er braucht uns heute. Und das ist Evangelisation. Wenn wir dem Wort Gottes vertrauen, dass es ein Wort ist, das Geist und Leben ist, das lebendig ist, das schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert, dann ruht auf uns die Heilsgeschichte. Und letzter Punkt von den persönlichen Hindernissen ist die Scham. Habe ich zuerst schon kurz angedeutet. Scham und Schamlosigkeit. Und die Scham ist was Wichtiges, weil die schützt unseren innersten Wesenskern, schützt unseren Geist. Sie wissen, Körper, Seele und Geist, alle die sieben Wohnungen schon betrachtet haben, kennen sich da schon ganz genau aus. Man kann auch beim Beppo Krutzler noch die CDs bekommen, und bei Radio Maria kann man sich die 7 Wohnungen auch herunterladen oder sich schicken lassen als CD. Also das ist eigentlich die Fortführung jetzt von den 7 Wohnungen, wie man durch die 7 Wohnungen durchkommt und wie man in der Evangelisation kraftvoll wirken kann. Die Scham schützt den Geist, und die Seelenkräfte, die dann schon gereinigt sind, also Gefühl, Wille und Verstand, diese 3, die sind der Weg hin, dass eben das natürliche Schamgefühl bestehen bleibt und dass die Scham die Hüterin der Unschuld ist. Weil die angebliche Schamlosigkeit unserer Zeit ist oft ein Zeichen tiefer Scham. Ist oft ein Zeichen, dass ich mich wirklich schämen muss, das aber nicht zugestehen kann. Und man sieht immer wieder, wie Gott versucht, über Umwege wieder den Menschen zurückzuführen. Also die ganz weit weg sind, Gott rührt die Sünder an, Gott will, dass die Sünder ganz besonders, er liebt die Sünder ganz besonders, und die besonders schamlos sind, die besonders, wo man sich denkt, um Gottes Willen, ja, die kriegen besondere Gnaden. Weil eine Maria Magdalena, die besonders schamlos war und die besonders sündhaft war, hat die größten Gnaden bekommen. Die war neben der Mutter Gottes die erste, die Jesus nach der Auferstehung hören hat dürfen. Nicht erkennen, aber hören. Am Hören hat sie ihn erkannt. Wie er zu ihr gesagt hat, Maria. Und dann hat sie sich umgewandt und hat gesagt, Rabuni. Wo? Und sie dachte, es ist der Gärtner. Also das heißt, Schamlosigkeit ist oft schon eine Vorbereitung für die Bekehrung. Nicht immer, und natürlich kann man in der Sünde bleiben, aber es ist nicht das Schlechteste. Scham ist unmodern und Schamlosigkeit ist in, aber die Schamlosigkeit ist eine Form der Schamabwehr. Wo wir uns schamlos zeigen, hat sich unsere Scham an einen versteckten Ort verzogen. Und Gott wird auch diesen versteckten Ort aufsuchen. Ich zeige Ihnen da jetzt die Bereiche eben. Was ist eine Scham? Das ist ein peinliches Gefühl, wenn eine innere oder äußere Grenze verletzt wird. Und dann gibt es körperliche Reaktionen, wir erröten, wir wenden den Blick ab, wir spannen uns irgendwie innerlich an, es wird uns heiß und kalt gleichzeitig, wir kriegen rote Ohren. Die emotionale Reaktion ist, wir sind blamiert, wir sind entehrt, und dann kann Wut und Ohnmacht aufkommen. Und die Vernunftreaktion ist, es entstehen Beliefs. Was sind Beliefs? Das ist eine Festlegung, die ich gegen mich treffe meistens, kann ich auch gegen Gott treffen oder die andere über mich treffen. Aber in dem Fall treffe ich sie gegen mich. Zum Beispiel, ich entscheide dann, ich bin zu allem zu blöd. Oder sowas wird mir nie wieder passieren. In diese Situation werde ich mich nie wieder begeben. Und das kann wie ein Fluch dann wirken. Muss nicht immer wie ein Fluch wirken, aber kann. Wie entsteht Scham? Also oft durch Verletzung, auch nicht immer, aber oft durch Verletzung von Grenzen. Von körperlichen Grenzen, Missbrauch, durch psychische Grenzen oder durch geistige Grenzen, dass ich den Bösen zu weit in mich reinlasse. Das heißt, wenn diese eigenen inneren Grenzen verletzt sind, dann verletzen die auch mein Gewissen. Mein Gewissen wird löchrig. Ich spüre mich nicht mehr so. Ich weiß nicht mehr, was ist jetzt gut und richtig, was ist falsch und was ist wahr. Und sie verletzen meinen Glauben und meine eigenen Wertvorstellungen. Also der Glaube ist nicht mehr so stark, sondern der wird kleingläubig. Ich hinterfrage Dinge und meine eigenen Wertvorstellungen werden auch hinterfragt. Na, so schlimm ist es nicht, ja. Kann man schon mal machen. Und so weiter, ja. Das ist aufgrund der Verletzung der Scham. Und was ist die Folge dann? Dass eben ich ausgebeutet werde, weil ich mich ausbeuten lasse. Denken Sie an die Co-Abhängigkeit, wenn Sie einen Partner haben, der Alkoholiker ist, und Sie tragen das alles mit und Sie unterstützen das alles über Jahrzehnte, dann ist schon Ihre Scham total verletzt und Sie lassen sich ausbeuten, weil Sie co-abhängig sind. Oder die Traumatisierung schreitet fort. Sie begeben sich immer wieder in Abhängigkeiten, ja? Weil sie als Kind traumatisiert wurden, werden sie als Jugendlicher sich wieder ausbeuten lassen, werden falsche Beziehungen finden, die wieder ausbeutend sind und werden dann auch im Erwachsenenleben in der Ehe sich oft ausbeuten lassen, weil sie nicht wissen, wie sie sich davor schützen können. Was sind die Folgen der Scham? Mein Selbstwert, dass ich jemand bin und auch, dass ich gut bin, so wie ich bin, und dass ich schön bin, so wie ich bin, und dass ich von Gott gewollt bin, so wie ich bin, wird immer mehr in den Hintergrund treten. Ich werde dieses Wissen sogar verlieren vielleicht. Ich werde mich würdelos fühlen. Ich werde mich sozial zurückziehen, weil ich mich ja schlecht fühle, weil ich glaube, ich bin schlecht. Bin ich nicht, aber ich glaub's. Und mein Wesenskern, diesen Geist, der eigentlich die Verbindung ist zwischen Geist Gottes und der Seele und meinem Leib, der wird sich immer mehr verstecken. Ich werde dadurch auch eine Blockade kriegen. Es ist auch ein Hindernis im geistlichen Leben und ein Hindernis in der Evangelisation. Was sind die Masken der Scham? Das sind Abwehrstrategien, das sind so psychosomatische Erkrankungen, aber auch Psychosen. Ich habe Menschen erlebt, die in die Psychose gefallen sind, weil sie das in der Scham nicht mehr tabakt haben, weil sie so entehrt wurden. Gerade in der Traumatisierung gibt es eben eine Dissoziation. Das Seminar in Pinkerfeld am 22. bis 24. Jänner wird genau über diese Themen auch sein. Was gibt es da für Abwehrstrategien? Sucht, Zynismus, Gewalt ist dann auch eine Folge. Und auch ich bin dann wieder schamlos. Wenn mir die Scham genommen wurde, bin ich auch schamlos, weil es ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert, ist in dem Fall negativ besetzt, nicht positiv. Es macht nicht frei, sondern es zerstört mich noch weiter und ich zerstöre andere weiter. Was gibt's für Heilungsformen in der Scham? Also es geht sicher da um innere Heilung, wo ich vor allem da, wo die Scham hergekommen ist, meistens früher im Kindesalter, da wieder geheilt werde und Anerkennung der Verletzungen und Rehabilitation und Versöhnung wäre das Wichtige. Also in unserer Scham liegt Wertvolles verborgen, eine Leidenschaft, die gut ist und uns lebendig macht. Und die destruktiven Anteile unserer Scham, die müssen erkannt und abgelegt werden. Darauf kann ich jetzt dann nicht näher eingehen, aber wird dann beim Traumatherapie-Seminar intensiver sein. Ja? Auf jeden Fall, die Scham ist ein ganz wertvoller Wegweiser beim Wiederauffinden erlittener Verletzungen. Und es geht darum, dass wir aussteigen aus dem Teufelskreis von Missbrauch und sich missbrauchen lassen. Also jedes Opfer wird mal Täter und wird dann wieder Opfer. Jetzt ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, wo ich in die Evangelisation nicht gut reinkomme, ist die Sünde, die mich von Gott trennt. Sie richtet sich gegen den Willen Gottes, weil mein Wille wichtiger ist als der Wille Gottes. Und diese sieben Hauptsünden sind Grundgefährdungen des Menschen. Und das sind die sieben Hauptsünden: Stolz und Hochmut, also Sünde gegen die eigene Menschlichkeit. Der Stolz, sagt der heilige Franz von Sales, stirbt erst eine Viertelstunde nach dem Tod. Also der ist so stark, wir können auch stolz auf unsere Demut sein. Also es gibt da alle Varianten, und deshalb geht es eigentlich darum, mit dem Stolz gut umzugehen, den Stolz zu akzeptieren, dass es so ist, nämlich das hängt auch eng mit dem Selbstwert zusammen, und je weniger Wert oder je weniger wir den Stolz wichtig nehmen, desto weniger macht er sich wichtig. Das ist also man kann, je mehr man den Stolz versucht wegzutauchen, desto mehr Gegendruck kriegt man. Ja? Je mehr man glaubt, man ist demütig, desto stolzer kann man werden. Ja? Und der heilige Bernhard von Clairvaux hat einmal gepredigt, hat das auch in einem Buch niedergeschrieben, deshalb weiß man es. Und auf einmal hört eine Stimme: Bernhard, heute predigst du aber wunderschön. Und dann hat er kurz aufgehört, hat er sofort als Versuchung erkannt und hat gesagt: Satan, wegen dir fange ich nicht an zu predigen, wegen dir höre ich sicher auch nicht auf. Also ganz nüchtern, ganz klar, und hat weiter gepredigt. Und hat sich von weder von der Demut noch vom Stolz beeinflussen lassen. Habsucht und Geiz, die Angst, zu wenig zu kriegen, kann auch aus der Kindheit herrühren, dass ich nicht in der Lage war, innerlich gestillt zu werden. Deshalb ist das Stillen so wichtig. Nicht, dass das Kind still wird, sondern dass es genug ist, ja? Dass es satt ist, dass es innerlich gefüllt ist. Ja? Und wenn der Hunger nicht gestillt ist, der innere, dann kann das schon eine angstbesetzte Lebensverneinung sein. Ja? Und dann muss ich auch geizig sein, weil ich unbedingt alles haben muss, weil ich immer das Gefühl habe, wenn nicht ich auf mich schaue, sonst schaut auf mich schaut sonst keiner. Also alle denken an sich, nur ich denke an mich. Ne? Dieser Spruch kommt genau aus dieser Wurzelsünde, dass ich eben habsüchtig und geizig bin, weil ich Angst um mich selber habe. Auch da braucht es Heilung, weil wenn ich so ängstlich bin, dann werde ich mich nicht mehr auf die Straße trauen. Ja? Und weil ich muss ja aufpassen, dass zu Hause nichts passiert. Also ich hab Menschen erlebt, die haben damit ganz, ganz, ganz große Schwierigkeiten, die sich eingeigelt haben in ihr Haus und in ihrem Bunker und erstickt sind am Reichtum. Ja? Und für die war das eine Befreiung, sondersgleichen wie Jesus sie da befreit hat, dass sie Dinge herschenken konnten, dass sie Leute einladen konnten, dass sie sich rausgetraut haben. Das kann ganz, ganz schwere Formen annehmen, Habsucht und Geiz. Ja, Neid und Eifersucht, das ist ein Teufelskreis. Wenn ich neidig bin auf den anderen, habe ich auch wieder Angst um mich selber, weil ich suche dann wieder mit Eifer wieder und bin dann wieder auf den anderen eifersüchtig, weil der mehr hat als ich und bin dann wieder neidig. Der muss mich auch Jesus rausführen, dass ich da frei bin, mich zu freuen, dass jemand anderer ein stärkerer in einer höheren Wohnung ist oder dass der mehr Menschen bekehrt oder dass der so wunderbar predigt. Alles das, da hängt natürlich auch wieder mit dem Stolz zusammen. Der Stolz hängt mit vielen anderen Hauptsünden zusammen. Aber frei von Neid ist, ich freue mich über jeden im Reich Gottes, der seinen Dienst tut und der sich von Jesus gebrauchen lässt. Bitterkeit ist das Gift der Seele, wo ich schon innerlich so zornig und so voller Groll bin, weil ich zu kurz auch gekommen bin. Und das ist sicher auch eine große Herausforderung, wenn jemand auch depressiv eher ist, dass er nicht dieses Gift der Seele zu stark werden lässt. Die Unkeuschheit, die mangelnde Reinheit, diese Nebenabsichten der Liebe, wo meine Liebe geteilt wird, wo ich nicht mich auf die Liebe allein ausrichten kann, weil ich da auch wieder das Gefühl habe, ich komme zu kurz und ich will mehr. Das sieht man dann auch schon bei der Unmäßigkeit und Gier, die Verfälschung des Menschseins durch die Herzlosigkeit und durch die Maßlosigkeit. Nichts reicht. Genug ist nicht genug. Auch eine riesengroße Wurzelsünde in der heutigen Gesellschaft. Auch durch den Kapitalismus und Materialismus und durch unseren Reichtum ganz, ganz stark getriggert. Und wieso haben wir so viel Angst vor den Flüchtlingen? Weil wir möglicherweise nicht mehr in diesem Wohlstand leben können, den wir leben. Wenn zu viele Leute da sind, die uns zu viel, sage ich jetzt mal, wegessen oder die leerstehende Häuser von uns haben wollen, ja, dann kriegen wir auf einmal Angst, dann werden wir nervös. Und es ist ja auch spannend, jetzt anhand der ganzen Flüchtlingsthematik zu sehen, wie viele Nichtchristen sich enorm für die Flüchtlinge engagieren. Und das ist eine Gnade, weil jetzt in den Tagen haben wir Matthäus 25 auch öfter gelesen, die Werke der Barmherzigkeit, und nicht zufällig ist jetzt am 8. Dezember das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, wo die Werke der Barmherzigkeit vom Papst Franziskus meditiert werden sollen. Alle 7 Werke der Barmherzigkeit. Und bei Matthäus 25 steht ja am Schluss, wo dann die Menschen sagen, wo haben wir dich gesehen und dich nicht bekleidet und wo haben wir dich gesehen und dir nicht zu trinken gegeben. Ja? Also Jesus ist schon so verschwunden bei so vielen Europäern, also Einwohnern hier in Europa, dass er den Umweg geht über Matthäus 25, über die Werke der Barmherzigkeit und hofft, dass die nichtgläubigen Europäer über gute Taten, und das tun jetzt viele, Gott sei Dank, an den Flüchtlingen, so wieder einen Weg zu Jesus finden. Und wir Christen haben eine andere Aufgabe, weil wir kennen ihn ja schon, ja? Wir Christen haben die Aufgabe zu evangelisieren. Wir Christen haben die Aufgabe, diesen Muslimen, die nicht zufällig nach Europa kommen, Jesus zu bringen. Und der Geist Gottes wird uns eingeben, was wir sagen sollen. Das ist die entscheidende Aufgabe, die wir Christen haben. Und so viele Nicht-Christen in Europa, die sollen sich um die Werke der Barmherzigkeit kümmern. Wir auch. Aber wir haben noch eine weitere Aufgabe. Wir wissen viel mehr. Wir haben das Wort Gottes. Der Nicht-Christ kümmert sich um die Werke der Barmherzigkeit und tut Gutes, unbewusst und dient dadurch Jesus. Also der evangelisiert unbewusst, der Nicht-Christ oder der Taufschein-Christ. Aber die Muslime sind jetzt da und es werden noch mehr kommen. Davon können wir ausgehen. Ja? Wenn in einem Land so groß wie Oberösterreich, ja, in Jordanien 1,5 Millionen Flüchtlinge sind, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn 10 Millionen Flüchtlinge in ganz Europa verteilt werden. Muss man halt schauen, wie viele in Hartberg dann Platz haben. Ja? Also das muss man sich dann natürlich aussuchen und es darf nicht zu viel werden, ja, weil sonst gibt's halt Ghettobildungen und so. Aber auch wir sind für die Integration verantwortlich und für die, dass sich kein Ghetto bildet. Und Jesus hat die Leute hierher kommen lassen, er hat es zugelassen, dass wir sie integrieren und dass wir in Jesus bringen. Und das ist auch eines der gesellschaftlichen Hindernisse für die Evangelisation, dass wir uns nicht fürchten vor den Muslimen. Jesus ist auch viel stärker. Jesus hat uns erlöst und wir brauchen uns nur um das kostbare Blut Jesu stellen und Jesus wird uns die Worte eingeben, die wir brauchen, dass alle Menschen zu ihm geführt werden. Und er braucht uns, dass wir unsere eigenen Hindernisse überwinden und uns von Jesus führen lassen, damit wir alle Menschen zu Gott führen. Danke.
Soweit der erste Vortrag vom Einkehrtag aus dem Kapuzinerkloster in Hartberg.